Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Mein Name ist Kamila Lutostańska. Herzlich willkommen. Dzień dobry. In der heutigen Sendung laden wir Sie zuerst nach Wien ein. Dort beginnen morgen die polnischen Tage. Später sprechen wir über polnische Literatur. Warum sind polnische Autorinnen und Lyriker in Deutschland kaum bekannt? Sind polnische Gedichte wirklich so schwer zu verstehen? Und wer sind die Menschen hinter den Texten, die in den polnischen Schulen zur Pflichtlektüre gehören? Mehr dazu in wenigen Minuten. Außerdem stellen wir Ihnen ein Buch vor, Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich, und sprechen mit seiner Autorin. An der Universität Wien wird es in den nächsten Tagen polnisch. Das Institut für Slawistik lädt zu den polnischen Tagen ein. Los geht es morgen am 27. April um 9.30 Uhr mit einer feierlichen Eröffnung in der Hofburg. 3 Tage lang dreht sich dann alles um Sprache, Literatur und Kultur mit Vorträgen, Workshops, Lesungen und sogar thematischen Spaziergängen. Joachim Czycierski berichtet.
Mitmachen kann jeder, der neugierig auf Polen ist, sagt Dr. Natalia Kosch.
Die polnischen Tage des Instituts für Slawistik der Universität Wien erstrecken sich über 3 Tage. Sie beginnen schon am 27. April und enden am Mittwoch. Die polnischen Tage sind offen für alle, sowohl für Interessierte aus Österreich als auch für unsere Studenten und Studentinnen, als auch für die österreichische Polonia. Für die polnischen Tage muss man sich nicht anmelden, man kann vorbeikommen. Es sind verschiedene Schauplätze, wo das stattfindet. Einerseits sind wir im wunderschönen Schreivogelsaal in der Hofburg, andererseits können Sie unser Institut für Slawistik kennenlernen. Wiederum sind wir auch zu Besuch am polnischen Institut am Gestade.
Und was kann man während der polnischen Tage an der Universität Wien erwarten?
Das Programm der polnischen Tage ist wirklich sehr breit gefächert. Einerseits haben wir uns auf die Jubiläumsjahre konzentriert. Dieses Jahr feiern wir 100 Jahre der Stadt Gdynia. Somit werden wir hier einen Vortrag und auch eine Vernissage zu dieser wunderbaren Hafenstadt haben. Andererseits feiern wir auch 100 Jahre Andrzej Wajda und somit haben wir einen Film vorbereitet und zwar zu Wałęsa, der Mann aus Hoffnung. Die polnischen Tage vereinen in sich moderne polnische Kunst, Literatur, Geschichte und Sprache, als auch den Kanon der polnischen Literatur. Beispielsweise haben wir eine Konferenz, die heißt Zwischen Klang und Bedeutung, Julian Tuwim in der Übersetzung. Julian Tuwim gilt ja eigentlich als unübersetzbar, aber Herr Professor Alois Woldan, der jahrelang an unserem Institut für Slawistik in Wien, als auch am Institut für Slawistik in Salzburg tätig war, wird sein neues Buch vorstellen und wir, die Mitarbeiter des Instituts für Slawistik, haben hier auch einen kleinen Kurzimpuls zu diesen Übersetzungen. An den polnischen Tagen wird auch ein anderer polnischer Schriftsteller vorgestellt, und zwar Bolesław Prus mit seiner wurde neu ins Deutsche übersetzt von den Übersetzerinnen. Hier muss ich kurz nachschauen. Lisa Palmas und Lothar Kinkenstein, diese ÜbersetzerInnen, haben sich dem literarischen Werk von Bolesław Prus gewidmet und es ins Deutsche übersetzt Zwischen Puppen und Perlen. Es wird auch einen Spaziergang durch die Wiener Innenstadt geben, bei der wir polnische Denkmäler besichtigen werden. Hier stellt uns der Chefredakteur Sławomir Iwanowski, der über 30 Jahre lang schon die Zeitung Polonika leitet, wird uns polnische Spuren in Wien näher bringen. bringen. Was aber das Wichtigste an den polnischen Tagen ist, ist, dass alle polnischen Institutionen sich an diesem Tag präsentieren und zusammenarbeiten. Wir haben das Institut für Slawistik, wir haben das polnische Institut, die polnische Akademie der Wissenschaften und sogar das Zentrum für Translationswissenschaft. Wir werden unterstützt von der polnischen Botschaft, wofür wir sehr dankbar sind, und wir freuen uns sehr auf einen Gast aus dem Ausland, der uns dieses Jahr besuchen wird und uns etwas auch wieder zu einem Jubiläumsjahr erzählen wird, und zwar zum Jubiläumsjahr vom Weimarer Dreieck. Das Weimarer Dreieck ist ein politischer, diplomatischer Zusammenschluss zwischen Deutschland, Polen und Frankreich. Und wenn wir schon über Polen und Frankreich sprechen, dann dürfen wir selbstverständlich nicht den Auftritt von Natalia Rehling vergessen. Natalia Rehling hat Originalnoten von Chopin gefunden und im Archiv studieren dürfen. Sie hat diese Originalnoten, wie Chopin wirklich eins seiner Stücke geschrieben hat, neu aufgenommen auf ihrer CD Chopin in Wien. Und ich möchte alle herzlich einladen. Die polnischen Tage sind für alle offen. Man muss sich nicht einschreiben, man muss vorbeikommen und dann wird sich schon ein Platz für Sie finden.
Mein Gast war Dr. Natalia Kosz. Vielen Dank für das Gespräch.
Mehr Informationen zu den polnischen Tagen finden Sie online. Und wenn Sie teilnehmen, schreiben Sie uns gern deutsche.redaktion@polskieradio.pl. Nun zur polnischen Literatur. Warum kennt man in Deutschland kaum polnische Autorinnen oder Lyriker? Sind polnische Gedichte wirklich so schwer zugänglich? Und was für Menschen stehen hinter den Texten, die in polnischen Schulen gelesen werden? Darüber sprach Josefine Schwark mit Matthias Kneip vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt.
Heute möchte ich mit dir über polnische Literatur sprechen. Los geht's wieder mit ein paar schnellen Ergänzungsfragen. Schnellfragerunde. Polnische Literatur ist für mich
sehr aufregend.
Polnische Literatur war für mich nie.
Demzufolge nie langweilig.
Mein spannendstes Erlebnis in Bezug auf polnische Literatur ist.
Ich kenne Olga Tokarczuk seit über 20 Jahren und war sehr überrascht und begeistert, dass sie den Literaturnobelpreis bekommen hat.
Die größte Herausforderung in Bezug auf polnische Literatur hatte ich mit
den polnischen Klassikern, weil ich sie nie verstanden habe.
Anfangen würde ich heute gerne mit Tadeusz Różewicz. Różewicz ist einer der bedeutendsten polnischen Literaten der Nachkriegszeit und seine Werke gelten eher als schwierig, vor allem inhaltlich, denn er beschäftigt sich mit existenziellen Fragen des Lebens und das auf oft sehr, sehr tiefgründige Art und Weise, also oft auch sogar sehr pessimistisch. 2014 ist er leider verstorben. Er wurde aber seit seines Lebens mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet und seine Werke sind auch immer noch Pflichtlektüre in jeder polnischen Schule. Das heißt, seine Gedichte kennt hier in Polen so gut wie jeder und jede. Über seine Person allerdings wissen die wenigsten etwas Genaueres. Doch du kennst ihn persönlich, du hast ihn persönlich kennengelernt und du hast eine ganz besondere Beziehung zu Herrn Różewicz, zu Pan Tadeusz. Erzähl mal, wie hast du ihn kennengelernt und wie hast du ihn erlebt?
Ja, bei uns war es genau umgekehrt wie bei den Polen. Ich habe Tadeusz Różewicz schon als Kind kennengelernt, als Privatperson, weil er sehr eng mit meiner Familie, mit meinem Vater befreundet war und jedes Jahr zu uns kam. Und für uns war er interessant, weil er Deutsch konnte und mit uns Kindern Fußball gespielt hat oder Andrücken gemacht hat oder auf dem Motorrad gefahren ist. Also wir hatten als Kinder überhaupt keine Ahnung, dass er Schriftsteller ist, kannten kein Gedicht, kein Werk. Wir fanden ihn einfach nur einen vor allem auch sehr humorvollen Menschen, das muss man dazu sagen. Die Literatur, wie du gesagt hast, die ist so sehr ernst, existenziell, vielleicht auch pessimistisch, aber als Mensch war er eigentlich sehr, sehr witzig und nicht gesprächig. Ja, aber wenn er was gesagt hat, war das meistens mehrschichtig und auch mit einem Kalk und mit einem Witz verbunden. Ich habe erst sehr viel später, bestimmt kannte ich Różewicz schon 15 Jahre, bis ich realisiert habe, wer der Mann eigentlich ist, vor allem als er dann mal eine Lesung bei uns in Regensburg gemacht hat und 300 Leute kamen, dann habe ich erst mal angefangen zu begreifen, dass Różewicz für die Polen eine ganz andere Bedeutung hatte als für mich, wo er doch in unserer Familie als Privatperson unterwegs war und ich viel mehr über ihn als Person weiß, als über ihn als Lyriker. Mit Tadeusz Różewicz hat mich eigentlich Zeit meines Lebens und bis zu seinem Tod eine sehr enge Freundschaft verbunden und ich gehe immer noch regelmäßig an sein Grab in Karpacz im Riesengebirge nähe der Kirche Wang.
Und du hast auch ein ganz besonderes Geschenk von ihm bekommen, ein Buch mit persönlicher Widmung. Was stand da drin? Was wollte dir Pantadeusz mit auf den Weg geben?
Ja, also mittlerweile haben wir natürlich sehr, sehr viele Bücher mit Widmungen von ihm zu Hause. Aber als ich 10 Jahre alt war, 1979, da hat man mir ein Buch geschenkt, Schattenspiele in deutscher Sprache, mit einer polnischen Widmung da drin. Und da war ich natürlich mäßig begeistert als 10-Jähriger von polnischer Lyrik. Aber ich habe mich artig bedankt und hatte auch keine Ahnung, was er da reingeschrieben hat. Erst 10 Jahre später, als ich selber schon Polnisch konnte, habe ich die Widmung entziffern können und da stand drin, für Matthias mit der Bitte, dass er nicht vor seinem 65. Lebensjahr anfängt, Gedichte zu schreiben. Das war deswegen tragisch, weil ich schon meine ersten 2 Gedichtbände veröffentlicht hatte und ich habe mich gefragt, woher wusste der Mann, ich hatte ja noch 2 Brüder, dass ausgerechnet ich dazu tendiere, irgendwann mal Gedichte zu schreiben. Und dieses Buch mit dieser Widmung, das ist eigentlich mein größter Familienschatz.
Dann erweitern wir jetzt mal den Kreis. Es gibt ja noch ganz, ganz viel mehr Literaten und Schriftstellerinnen. Olga Tokarczuk hast du schon genannt. Czesław Miłosz ist sehr bekannt. Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska und so weiter und so weiter. Es gibt ja zahlreiche Namen, die man hier noch nennen könnte. Was zeichnet denn die polnische Literatur für dich allgemein aus? Was ist das Besondere daran?
Also ich finde ganz besonders die Kurzformen in der polnischen Literatur interessant. Natürlich die Lyrik, aber auch das Absurde bei Sławomir Mrożek oder ganz besonders natürlich auch die Aphorismen von Letz mit seinen unfrisierten Gedanken. Und viele von ihnen sind in Polen zu Redewendungen geworden. Einer meiner Lieblingsaphorismen von Letz ist, mein Gewissen war rein, er benutzte es nie.
Jetzt interessiert mich natürlich noch, was dein Lieblingsgedicht ist. Oder ja, sagen wir mal, welche Texte dir besonders gut gefallen. Welcher polnische Text sollte denn aus deiner Sicht mehr Aufmerksamkeit bekommen und auch in Deutschland bekannter werden?
Ich muss da vorwegschicken, ich hatte ja das Glück, durch meine Arbeit am Deutschen Polen-Institut viele dieser großen polnischen Literaten auch moderieren zu können. Dazu gehörte eben Adam Zagajewski, Olga Tokarczuk, Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek. Und natürlich verbinde ich mit diesen Autoren dann auch ganz besondere Texte. Wenn du mich so direkt nach einem Text fragst, würde ich sagen, von Julian Tuwim, dieses Kindergedicht, die Lokomotiva, die ist so toll von James Krüss übersetzt und ich lese die oft an Schulen und die Schüler sind begeistert und da interessiert sich keiner mehr, ist der jetzt Pole, Tscheche oder sonst was. Das ist einfach ein toller Text, mit dem man so viel auch didaktisch machen kann. Also ich würde sagen, Lokomotiva sollte bekannter werden.
Literatur gibt's ja nicht nur in Form von Büchern, in Form von Texten, sondern gerade über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch in Form von anderen Medien. Und ja, ob das jetzt auf ganz Polen zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Aber zum Beispiel ist Łódź ja eine sehr bekannte und wichtige Filmstadt in Polen. Es gibt die Filmhochschule dort und viele Filmschaffende haben da eine wichtige Zeit ihres Lebens verbracht und viele Filmschaffende leben dort noch heute. Für mich persönlich ist auch Warschau eine bedeutende Filmstadt und wird immer wichtiger, gerade durch die vielen internationalen Filmfestivals, die dort jährlich organisiert werden. Außerdem gibt es ganz, ganz tolle traditionelle Kinos, in die ich persönlich auch sehr, sehr gerne gehe. Eins zum Beispiel befindet sich im Kulturpalast und hat wirklich eine sehr schöne Atmosphäre, sehr zu empfehlen. Und wo wir heute über Literatur sprechen, dachte ich, wir machen auch einen kleinen Schlenker zu Literaturverfilmungen. Eine der bekanntesten ist Asche und Diamant von Jerzy Andrzejewski. Zudem hast du auch eine Geschichte, über die du in deinem Buch schreibst.
Ja, die habe ich auch erst später praktisch erkannt, aber mein Vater hat, als wir Kinder waren, mir oft mal seine Finger in Schnapp getaucht und angezündet. Und das hat uns Kinder wahnsinnig imponiert, wie man seine Finger anzünden kann. Und Jahre später, als ich dann die Verfilmung von Asche und Diamant gesehen habe, habe ich festgestellt, dass in die Hauptfigur, gespielt von Zbigniew Cybulski, für seine Kameraden genau das Gleiche macht, nämlich 5 Schnapsgläser, ich glaube es waren 5, hinstellt und sie anzündet. Da habe ich dann sehr stark an meinen Vater auch denken müssen und eine ganz grandiose Verfilmung, die unmittelbar nach dem Krieg spielt, eigentlich am Tag der Kapitulation. Und kann man nur empfehlen, die ist auch für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer sehr interessant und aufschlussreich über die polnische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg.
Hat sich dein Vater das aus dem Film abgeschaut? Hat er sich da Inspiration gesucht oder hat er sich das selber ausgedacht und war das ein Zufall?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob in dem Film die Finger, ich glaube, er zündet die Schnapsgläser an. Dass mein Vater dann die Finger angezündet hat, das war dann wahrscheinlich so die Folge seines Humors. Aber ich kann mir schon vorstellen, mein Vater war ja Polonist und kannte die Filme alle in- und auswendig und auch Cybulski und kann mir sehr gut vorstellen, dass er da die Anregung bekommen hatte. Ich habe ihn komischerweise nie mehr danach fragen können.
Vielleicht eine Kombination aus beidem. Und dann, um den Kreis zu schließen, müssen wir natürlich noch Pantadeusz erwähnen. Ja, Pantadeusz haben wir erwähnt. Jetzt soll es aber nicht um den Lyriker vom Anfang gehen, sondern um das erste Original, das polnische Nationalepos, das übrigens auch später verfilmt wurde, unter anderem vom berühmten Regisseur Andrzej Wajda. Was sollten wir darüber wissen?
Ja, Pantadeusz von Adam Mickiewicz ist ja das Hauptwerk der polnischen Literatur. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum kennen wir so viele internationale Schriftsteller wie Balzac, Flaubert, Dostojewski, Tolstoi, Edgar Allan Poe, aber die Polen sind wenig bekannt. Und ich habe dann später festgestellt, dass es für Deutsche sehr schwierig ist, diese Klassiker Polens zu verstehen, weil sie in einer Zeit geschrieben sind im 19. Jahrhundert, wo es eine Zensur gab und Polen ja als Land nicht existierte. Das heißt, diese Klassiker der polnischen Literatur, und da steht Pantadeusz an erster Stelle, wurden so geschrieben, dass die Polen sie alle verstanden haben, aber nicht im Prinzip die Besatzermächte Preußen, Russland und Österreich. Und deswegen ist das so ein bisschen eine hermetische, unverständliche Literatur für den Ausländer. Man muss sehr viel wissen über Polen. Das gilt für Pantadeusz, das gilt auch für die Werke von Sawatzki, sodass ich meinen deutschen Kolleginnen und Kollegen nicht empfehle, damit in die polnische Literatur einzusteigen, was nichts daran ändert, dass das geniale Weltliteratur ist.
Mit Matthias Kneip sprach Josefina Szwark für den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Zygmunt Bryła war Mitglied der Armia Krajowa, der polnischen Heimatarmee, die sowohl gegen die deutschen Besatzer als auch gegen die Sowjetunion kämpfte. 1945 wurde er verhaftet, verurteilt und in den Gulag deportiert. Dem brutalen Lagersystem entkam er erst 1949. Seine Tochter hat diese Geschichte nun aufgeschrieben im Buch »Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich«. Jakub Kukla hat Kaśka Bryła in Warschau getroffen und mit ihr darüber gesprochen.
Kaśka Bryła, Schriftstellerin, guten Tag.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Sie stellen in Polen gerade Ihren neuen Roman, Ihren dritten Roman vor. Mein Vater, der Gulag, die Krähe und ich. Die Idee dieses Buches geht auf ein Versprechen zurück. Sie haben Ihrem Vater versprochen, seine dramatische Lebensgeschichte niederzuschreiben. Hatten Sie damals schon die Gewissheit, dass daraus ein Buch entstehen wird, ein Roman?
Ganz zu Beginn, als ich das meinem Vater versprochen habe, war ich noch gar nicht Schriftstellerin, weswegen ich das vielleicht so mir nicht gedacht habe, aber sein Tod war ja der Beginn meiner schriftstellerischen Tätigkeit und auch der ausschlaggebende Moment, wo ich mich dafür entschieden habe. Und dann saß immer in meinem Nacken dieses Versprechen, wie so ein Damoklesschwert, hing das so über mir und ich wusste irgendwann, wird die Zeit kommen, da werde ich es einlösen und dann wird es ein Buch werden. Was für eine Art von Buch, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, ob es ein Essay wird oder gar ein Theaterstück oder ein wirklich sehr distanzierter Roman. Und dann ist es letztendlich eben so eine, fast würde ich sagen, eine Mischform geworden.
Wie sah die Suche nach der entsprechenden Form aus? Wie stellt man die Erinnerungen des eigenen Vaters vor und verbindet sie mit der eigenen Geschichte?
Genau, ganz am Anfang. Also das Schwierigste für mich war ohnehin, mir diese Aufnahmen anzuhören, überhaupt erstmal. Ich habe Interviews mit ihm geführt, kurz bevor er starb. Und viele, viele Jahre lagen diese Interviews einfach auf dem Computer und wanderten von einer Festplatte zur nächsten. Und ich dachte immer, jetzt mach mal. Aber die Vorstellung, so diese Stimme zu hören von diesem Menschen, den ich so sehr geliebt habe und der nicht mehr da ist, das fand ich einfach unerträglich. Also das überhaupt mal zu machen, das war so das Erste. Das dann zu übersetzen ins Deutsche, also es war ja nicht nur, ich höre es mir an, sondern es war diese intensive Auseinandersetzung, die die Übersetzung auch nochmal mit sich bringt. Man muss sich das ja dann 10-mal hintereinander anhören. Und dann habe ich Verschiedenes versucht. Also ich habe die Essayform versucht und habe gesehen, das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht auf die lange Strecke. Dann habe ich eine Romanform mit personalen Erzähler versucht. Das hat gar nicht funktioniert. Und dann habe ich begonnen zu suchen nach Momenten und Themen in meinem Leben, die ich mit dieser Geschichte verbinden könnte, die ich als Grundlage oder als so eine Basis nehmen könnte, um die Geschichte meines Vaters darauf zu legen, so dass es stimmig ist. Und da bin ich eben dann auf die Zeit der Pandemie gekommen. Nicht, um es gleichzusetzen, aber um eine Zeit zu nehmen, die für mich so einen krassen Einschnitt in dieser Wirklichkeit bedeutet hat, weil alles, was Jahrzehnte gegolten hat, plötzlich von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Gültigkeit mehr hatte. Und das war in meiner Realität, in meiner erwachsenen Realität, weil ich ja die Zeit des Kalten Krieges nur als Kind mitbekommen habe, war das in meiner erwachsenen Realität das Unwahrscheinlichste, was eintreten hätte können. Also nie hätte ich mir gedacht, dass plötzlich Flugzeuge aufhören zu fliegen, ganze Industrien stillstehen, Grenzen zugehen. Also alles eigentlich ausgehebelt wird, was so eine Selbstverständlichkeit war. Und natürlich ist es kein Krieg, man wird nicht gefoltert, aber es ist das Ende der Realität, wie man sie kannte. Und zwar von quasi fast einem Tag auf den anderen.
Wie der Ausbruch des Krieges für die Generation ihres Vaters, wo die Welt von einem Tag auf den anderen völlig anders ausgesehen hat. War die Pandemie also eine Art Auslöser für diese Geschichte?
Ich glaube, in gewisser Weise ja, weil mir in der Pandemie, dadurch, dass ich selber so früh krank wurde mit Covid, klar wurde, also nochmal anders klar wurde, wie endlich das Leben sein kann. Und wie schnell es gehen kann. Und wenn ich mein Versprechen einlösen möchte, dass ich mich auch ein bisschen beeilen sollte, weil wer weiß. Man wusste es ja nicht. Also man hat mir zumindest, die ich ja ganz am Anfang krank wurde, lange überhaupt nicht sagen können, ob ich wieder gesund werde. Kein Arzt wollte mir das sagen. Niemand. Alle haben gesagt, wir können gar nichts sagen. Und ich dachte, okay, jetzt musst du mal anfangen, an diesem Projekt zu arbeiten. Wer weiß, was noch kommt. Letztendlich ist es ja dann trotzdem quasi gut ausgegangen, aber ich fand das sehr passend, dann eben in der Romanform diese Zeit zu nutzen.
Was haben Sie konkret Ihrem Vater versprochen?
Dass ich diese Zeit, seine Zeit im polnischen Widerstand, in der Armia Krajowa und seine Zeit in Sibirien, im Gulag, diese Erlebnisse, diesen Teil seiner Geschichte, dass der nicht verloren geht, sondern überlebt in schriftlicher oder irgendeiner dokumentarischen Form.
Und haben Sie auch verstanden, während der Gespräche, der Interviews oder danach, wieso es für Ihren Vater so wichtig war?
Ja, mir war auf jeden Fall klar, dass eben Geschichte und Geschichte aus Zeuginnenschaft entsteht und diese Zeugnisse ja eine Perspektive repräsentieren, die wichtig wäre zu erhalten. Und nicht nur, weil es mein Vater ist, sondern weil es ein Teil auch der polnischen Geschichte ist. Und das war ihm halt sehr wichtig.
Das Buch ist auf Deutsch erschienen.
Ja.
Sie haben also für deutsche Leser in erster Linie geschrieben. In Polen weiß jeder, was ein Gulag gewesen ist. Hatte die Tatsache, dass in Deutschland das Bewusstsein nicht so verbreitet ist, Einfluss auf Ihre Schreibweise?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe viel mehr darüber nachgedacht, was es an Zusatzinformationen braucht, die ich in dem Buch einbetten muss, damit der Kontext verstanden wird. Und das hätte ich garantiert in Polen nicht machen brauchen. Also diese ganzen Passagen über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs aus polnischer Perspektive und auch eben also aus der Perspektive dieser Gebiete, hätte ich wahrscheinlich rausschmeißen können, wenn das Buch für ein polnisches Publikum geschrieben worden wäre. Ich finde es ja auch bis zu einem gewissen Grad schräg, sage ich jetzt mal, weil garantiert hätte sich mein Vater in erster Linie gewünscht, das Buch wäre auf Polnisch erschienen. Aber das war halt sozusagen das Pech, dass er mich bekommen hat in seiner österreichischen Immigration. Und ich dort groß geworden bin und meine Schreibsprache einfach Deutsch geworden ist und ich auch nicht in der Lage wäre, so ein Buch auf Polnisch zu schreiben.
Waren Sie mit den Kriegs-
Erlebnissen und Nachkriegserlebnissen Ihres Vaters in Ihrer Kindheit vertraut? Wurde das zu Hause besprochen? Hat man darüber gesprochen? In vielen Kriegsgenerationen war das ein Tabuthema.
Ja, immer und ständig. Also ich kann mich wirklich überhaupt nicht an eine Zeit erinnern, wo der Zweite Weltkrieg kein Thema war. Also das war das Thema meines Vaters. Er hat jedes neue Buch, das dazu rauskam, er war der Erste, der es gekauft hat, der es gelesen hat, der darüber nachgedacht hat, nachphilosophiert hat, was gewesen wäre, wäre Stalin früher gestorben, später gestorben, nicht gestorben. All diese Sachen haben ihn ein Leben lang beschäftigt und ich denke, es war seine Art, mit diesem Trauma umzugehen, das immer zu thematisieren. Und es war für mich immer präsent bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann als Teenager auch gesagt habe, ich will überhaupt nichts mehr davon hören. Ich will überhaupt nichts mehr wissen über den Zweiten Weltkrieg. Es interessiert mich alles überhaupt nicht mehr. Und es hat dann wirklich auch gedauert, bis ich bereit war, mich again mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Wie kam Ihr Vater oder wie kamen die Eltern in Österreich zurecht, in einem Land der Mitläufer?
Ja, meine Eltern hatten einen 20 Jahre Altersunterschied. Das heißt, meine Mutter war Anfang 20, als sie nach Österreich kam, während mein Vater dann schon Anfang 40 war. Und für meinen Vater war das ja wirklich eine politische und wirtschaftliche Entscheidung, weil klar war, er als ehemaliger Teil der Armia Krajowa, der immer sich verweigert hat, in die Partei einzutreten, wird nie weit aufsteigen können in seinem Beruf und er war ehrgeizig, er wollte was und deswegen ist er emigriert und er war jetzt nicht begeisterter Österreicher in dem Sinn, sondern das war die Möglichkeit, die sich ergab, für die er auch dankbar war. In der Zeit, wo er nach Österreich gegangen ist, haben sie händeringend Ingenieure gesucht. Deswegen ging das recht schnell, dass er dort einen Beruf, einen Job bekam und den auch behielt. Aber in dem Moment, wo die Wende kam, hat mein Vater seine Sachen begonnen zu packen. Also er ist sofort wieder zurückgegangen nach Polen und hat hier weitergemacht und hier eine Firma gegründet. Also das war klar, er wollte eigentlich in einem demokratischen Polen leben und sobald Polen eine Demokratie war, war er auch wieder in Polen.
Das ganze Gespräch mit Kaśka Bryla finden Sie online auf unserer Website www.auslandsdienst.pl. Und damit beenden wir die heutige Sendung. Am Mikrofon war Kamila Lutostańska. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Do usłyszenia. Auf Wiederhören.
Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą i idą i płyną, póki nie przeminą. Swoje sprawy, trochę dla zabawy, popycha przed siebie w podzielonym niebie, a ja leżę i leżę i
aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.